Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Robe.
95,6.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Hallo und herzlich willkommen bei Subkutan, der ambitionierten Kultursendung auf Radio Rabi. Bei uns dreht sich heute und der nächsten halben Stunde alles ums Thema Talent. Vor noch nicht allzu langer Zeit habe ich mit einem 5-jährigen Bub Uno gespielt und da sagt er, muss im Fall aufpassen, ich bin mega gut im Gewinnen. Das hat mich recht beeindrucken. Nicht, weil er schließlich wirklich gewonnen hat. Beeindruckt hat mich seine unverfrorene Deklaration vom Talent. Talent kommt in der Chronologie vom Werdegang in unserer Kultur ja direkt vor Profession, Erfolg und Ruhm. Nicht zu vergessen natürlich gewürzt mit einer reichlichen Prise Disziplin und Fleiss. Oder aber Talent ist hauptsächlich ein Schlüssel zu Spass, den man nicht überbeanspruchen sollte. Diese zwei Positionen stehen sich heute gegenüber, und zwar in Bezug aufs Geigenspielen. Dani Quangler ist nämlich auf die Spuren von ihrer eigenen musikalischen Früherziehung gegangen. Und Theresa Bayer hat mit dem bekannten Gigerspieler Daniel Hope und dem 17-jährigen Giger-Jungtalent Milena Wilke geredet und hat mit ihnen das Thema Talent, stellende Disziplin und Persönlichkeit angesprochen. Und last but not least hören wir Emilia Vasella. Sie hat mit dem populären Performance-Künstler Radkan Kjartansson geredet. Er ist der Sohn von zwei prominenten isländischen Theaterschaffenden, was ja nicht ein ganz einfaches Erbe ist.
Der Schwerpunkt.
Der Schwerpunkt. Jetzt starten wir mit dem Schwerpunkt und dreht sich heute ums Gigerspielen auf höherem Niveau. Im ersten Teil stellen wir euch so Zucchi-Methoden vor, die Anni Quangler aus eigener Erfahrung kennt. Die japanische Suzuki-Methode sieht vor, dass Kinder bereits ab 3 Jahren im Gigenunterricht können. Ja, ihr habt richtig gehört. Ab 3. Das ist das Alter, wo man langsam seine eigenen Körperteile voneinander unterscheiden und benennen kann. In der Suzuki-Methode lernt man darum, am Anfang nicht ab Noten, sondern einfach ab Gehör zu spielen. Danik hat ihren ehemaligen Mitschüler, Martin Rüttimann, getroffen. Er leitet die Suzuki-Schule in Luzern.
Hallo!
Hallo!
Hoi,
hoi.
So, kommst du wieder?
Logisch.
Ich bin zu Besuch in der Suzuki-Schule Luzern. Bei Martin Rüttimann. Bei seinem Vater habe ich gelernt, Geigen zu spielen. In Mecke in der Nähe von Luzern. An einer ruhigen Quartierstrasse in einem zweistöckigen, sandfarbigen Einfamilienhaus. Heute ist Martin Rüttimann selber Suzuki-Geigenlehrer. Zusammen mit seinen 2 Geschwistern hat er die private Suzuki-Musikschule von seinen Eltern übernommen. Im Untergeschoss von seinem Elternhaus habe ich meine ersten Geigenstunden erlebt. Und die findet auch heute noch dort statt.
Hast du die Woche?
Nein.
Hast du nichts geübt? Spielen wir es trotzdem?
Okay, okay.
Einfach mal den ersten Teil. Ich lasse mal die Schuhe.
Der Martin Rüttimann ist 32. Er ist ein schlanker, mittelgrosser Mann mit dunkelbraunen Haaren. Seine Augen blitzen unternehmungslustig hinter den schwarzen Rändern von seiner Brille führen. Schon als Bub hat er in der Musikschule von seinen Eltern mitgeholfen. Wie er den anderen Kindern geholfen hat, habe ich selber miterlebt. Mit 3-jährig bin ich zur Suzuki-Schule eingetreten. Bei meinem Bruder abgeschaut, habe ich unbedingt auch Geigen spielen lernen. Wie ich damals als 3-Jährige als Instrument eingeführt wurde, beschreibt Martin Rüttimann so.
Kinder sagen oft, auch Geiger, das gefällt mir, die haben es gehört oder gesehen im Fernsehen. Und dann können wir es mehrmals schauen. Und wenn es dann richtig anfängt, sind die Lektionen in diesem Alter extrem kurz. Ungefähr 5 Minuten.
Auch ich habe als Suzuki-Schülerin sehr früh angefangen. Ich habe alles über das Gehör gespielt. Durch das Nachmachen und Hören habe ich einfache Liedchen gelernt. Vieles ist auf spielerische Art gemacht worden. Auf einem Karton waren meine Füße gemalt, damit ich genau gewusst habe, wie ich herstehen muss. Auf der Geige ist auch ein Smarties platziert worden. Das hat nicht runterfallen. So habe ich gelernt, die Geige richtig zu heben. Auch die Verbeugung am Anfang und am Ende der Stunde hat dazugehört. Meine Mami war am Anfang immer dabei, hat zugelassen. hat mit mir daheim geübt. Neben den Gigestunden sind wir ins Atelier. Dort haben alle Kinder zusammen gespielt. Und weil alle Kinder die gleichen Stückchen lernen, können auch alle zusammen spielen. Besonders stolz bin ich auf meinen Auftritt gewesen. Nervös bin ich nie gewesen. Wir haben ja immer alle zusammen als Gruppe gespielt. Ich kann mich an viele Üben daheim erinnern. Sicher hat mich meine Mami ab und zu ermahnen. Gleichzeitig hat mich der Erfolg auch sehr angespornt. Im Kindergarten hat es kein Kind gegeben, das schon so klein ein Instrument gespielt hat. Mit 5 konnte ich schon auf 2 Jahre Gigenerfahrung bauen. Das hat mich natürlich stolz gemacht. Kein Krippenspiel, keine Musikstunde, wo ich nicht irgendwie mit meiner Gige eingesetzt wurde. Neben den Einzelstunden bin ich aber 2-mal im Monat ins Atelier. Dort habe ich mit den anderen Kindern Suzuki-Repertoire auf und ab gespielt. Da alle das Gleiche gespielt haben, konnte ich mich natürlich 1:1 mit den anderen vergleichen. Das hat bei mir nicht immer ein gutes Gefühl hinterlassen. Darum bin ich meistens nicht so gerne ins Atelier gegangen. Die Suzuki-Musikschule war in meinem Leben omnipräsent. Über die Hintergründe der Suzuki-Methode habe ich mir aber nie viel Gedanken gemacht. Der Martin Rüttimann hat mir erklärt, dass der Begründer, der Shinichi Suzuki, folgende Idee hatte. Kind kommen als leeres Gefäß auf die Welt. Jedes Talent könne antrainiert werden.
Ich bin nicht aus der Wissenschaft, wie viel ist jetzt Gen und wie viel ist die Umwelt. Ich habe aber schon eindeutig Sachen selber erlebt, wo ich überzeugt bin, dass die Umwelt einen sehr grossen Einfluss hat auf die Entwicklung eines Kindes.
Besonders überengagiert waren meine Eltern nicht. Sie haben es auch gar nicht müssen. Mein Ehrgeiz war schon mit 3 geweckt. Und auch meine Liebe zu der Musik. Im Teenageralter habe ich das Konservatorium gewechselt. Dort ist vor allem meine Technik und Haltung kritisiert worden. Was ich mir in meinen ersten 10 Jahren Suzuki angewöhnt habe, musste ich mühsam abtrainieren. Auch das Notenlesen ist mir eher schwer gefallen. Trotzdem vielen Üben. Eine Meistergeigerin bin ich nicht geworden. Das Leben als Berufsmusikerin hätte ich mir auch nie vorstellen können. Das tagelange Üben allein hätte mir gar nicht entsprochen.
Suzuki hat nie gesagt, jedes Kind kann ein Oistrach oder ein Menuhin werden. Was er vor allem gesagt hat, ist, dass jedes Kind Möglichkeit hat, sehr hohe Fähigkeiten zu entwickeln. Also wenn man wirklich von einem Ziel reden will, geht es um einen erzieherischen Aspekt. Das heisst, dass man das Lehren von einem Instrument gewisse Grundwerte dem Kind versucht mitzugeben und dass es für das Kind eine Bereicherung ist, Musik zu machen mit anderen.
Falls ich ein Kind habe, würde ich Ihnen die Suzuki-Erfahrung nicht vorenthalten. Dafür bräuchte es aber 3 wichtige Voraussetzungen. Erstens, der grosse Wunsch von meinem Kind, ein Instrument zu lernen. Zweitens, ich müsste bereit sein, viel von meiner Zeit in Fahr- und Begleitungsdienst zu investieren. Und drittens, bräuchte ich auch ein volles Portemonnaie. Meine Erfahrung mit der Suzuki-Methode möchte ich auf keinen Fall missen. Ich habe sehr gutes Gehör und ein Flair versprochen. Liebe Tanz und Musik. Da ist die Suzuki-Methode sicher nicht ganz unschuldig dran. Auch die Erfahrung, dass man mit jahrelangem Fleiss zu Erfolgserlebnissen kommen kann, hat sich mir eingeprägt.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Sind ihr auch früher erzogen worden? Könnt ihr euch erinnern, wie das man neu probiert hat, individuell und effizient zu fördern? Also, als ich klein war, sind meine Familie und ich fast jedes Wochenende im Sommer wandern. Das waren jeweils Ausflüge mit einer ziemlich breiten Palette an Gefühlszuständen. Am Anfang bestens gelaunt sind wir 2 Kinder wie junge Rehli über die Heide gesprungen. Dann hat sich eine allmähliche Ermattung gestellt, die irgendwann in einer Erschöpfung geendet hat und das meistens ein ganzes Stück, bevor wir am Ziel waren. Dass man so mitten in den Bergen nicht einfach auf einem Stein sitzen und hocken bleiben kann, ist irgendwie offensichtlich gewesen. So hat man irgendwie einfach weiter müssen. Ich glaube, das war meine frühe Erziehung gewesen. Ihr hört Subkutan auf Radio Rabi, die Kultursendung am Puls von Bern. Wir haben jetzt gerade Daniel Hope mit einem barocken Tanz von Antonio Valente gehört. Und um Daniel Hope geht es auch im nächsten Beitrag, besser gesagt, um seinen Lehrer.
Der Schwerpunkt.
Als heiliger Hüter von Perfektion, als cholerischer Talentzüchter oder als respekteinflößender Übervater. So stellt man sich den Gigelehrer von einem Wunderkind vor. Mögen die Lehrer auch noch so streng sein im Lebenslauf des Nachwuchstalents, werden ihre Namen wie Trophäen aufgezählt. Theresa Bayer hat mit dem britischen Stargiger Daniel Hope und der 17-jährigen Milena Wilke aus Fribourg ein Treffen gehabt. Es ist ein Einblick in zwei Leben, die im strikten Takt der Musik laufen.
Nein, die Brille muss erste Note.
So klingt es in einem Meisterkurs bei Zacha Bronn. Seit bald einem halben Jahrhundert unterrichtet der Geiger aus Kasachstan hochbegabte Violinschüler. Einer seiner weltberühmten Schüler ist der britische Geiger Daniel Hope. Als er vor 20 Jahren das erste Mal in Bronns Unterricht kam, war er ziemlich erschrocken von dem respekteinflößenden Mann mit den wuscheligen Haaren, dem man lieber nicht widerspricht. Trotzdem blickt Hope auf seine Ausbildung bei Bronn so zurück.
Eine wunderschöne Zeit für mich, wirklich ganz, ganz toll. Also ich habe ihm sehr, sehr viel zu verdanken. Das meine ich wirklich ernst. Also ein toller Typ, einmalig. Schwierig, hart, diszipliniert, fordernd, aber gleichzeitig, finde ich, inspirierend.
Ist es diese Mischung aus Härte und Inspiration, die Zacha Bronn zu einem guten Lehrer machen? Hope nennt er eine andere Fähigkeit, die seinen Unterricht prägt.
Er kann einen Mensch analysieren, ein bisschen wie ein Sporttrainer das tut. Oder ein Arzt auch. Er kann genau diagnostizieren in 3 Sekunden, wo dein Problem ist.
Ob man ihn nun sympathisch findet oder nicht. Meister Bronn weiß das Richtige aus seinen Schülern herauszuholen. Besonders intensiv passiert dies bei den sogenannten Meisterkursen. Eine Woche dauern diese Trainingslager zumeist und an deren Ende steht oft ein Abschlusskonzert. Betucht müssen die Eltern sein, um diese Fortbildung zu zahlen. Außerordentlich talentiert müssen die Schüler sein, um überhaupt aufgenommen zu werden.
Aber du hast kein Geduld. Ja? Du musst den Finger vorbereiten und dazwischen keine Geräusche. Ja?
Milena Wilke aus Freiburg im Breisgau ist die nächste Schülergeneration nach Daniel Hope. Sie steht noch am Anfang ihrer Karriere. Wie auch Hope damals war sie ziemlich stolz, als Zacha Bronn sie zur Schülerin ernannte. Als sie dann aber ihre Mitspieler hörte, kamen erste Zweifel an ihren Ambitionen auf.
Ich habe mich eine lange Zeit für was Besonderes gehalten, bis ich dann zu Bronn kam.
Und, ich kenne dieses Gefühl.
Ja, und jetzt, also in letzter Zeit bin ich natürlich auch oft so am Nachdenken, oh Gott, bin ich wirklich gut genug? Es gibt so viel Konkurrenz und so viele gute Leute.
Von der ständigen Verbesserung ist Milena Wilkes Leben geprägt. Ihre Eltern sind beide selbst Geiger. Seit sie denken kann, lernt sie dieses Instrument. Das tägliche, stundenlange Üben gehört zu ihrem Alltag. Dies mit ihrem Abitur zu vereinen, ist eine ziemliche Herausforderung. Was treibt sie, nach den Hausaufgaben nicht ihre Freunde zu treffen, sondern lieber die Geige in die Hand zu nehmen?
Ja, weil ich halt einfach schon gemerkt habe, dass das wirklich meine Stärke ist und dass ich da auch irgendwie mein Selbstvertrauen rausschöpfen kann. Zum Beispiel, ich kann überhaupt keine Naturwissenschaften in der Schule. Und dann kann ich halt sagen, okay, gut, dann ich kann halt Geige spielen.
Na, aber bitte, bitte, bleiben auf dem Boden. Bei dieser Seite und dann an mich. Machen wir vor, ja? Wenn wir machen so. Ein bisschen brechen, aber so weit das machen, dass diese zwischen 2G-Thema kommt kein Loch. Tada! Ja? Ja.
Haargenau wird in Bronns Unterricht an einzelnen musikalischen Phrasen gefeilt. Immer und immer wieder geht's um musikalischen Ausdruck, um den differenzierten Ton, die richtige Technik. Um dies rüberzubringen, lässt Bronn am liebsten die Geige sprechen. Indem er vorspielt, anstatt lange zu erklären, setzt er aber auch eine Norm, wie ein bestimmtes Stück zu klingen hat. Daniel Hope ist von dieser Methode nicht rundum überzeugt.
Eine Gefahr war bei manchen Schülern damals, dass die das exakt nachgemacht haben. Und ich habe ein paar Schüler von ihm mal gehört, wo ich gedacht habe, das ist wie ein junger Sacha Bron. Das ist okay, aber man muss trotzdem seinen eigenen Weg gehen. Also immer das Beste nehmen, was es gibt, aber trotzdem versuchen, das in seiner eigenen Stimme wiederzugeben, mit all den Tipps und Tricks, die er gibt.
Auf dem Lebenslauf ist der Name eines berühmten Lehrers also willkommen. Seine Handschrift sollte aber nicht in jedem Fall zu hören sein. Denn Erfolg braucht Unverwechselbarkeit. Unverwechselbarkeit braucht Persönlichkeit. Und die gewinnt man nicht nur ausschließlich beim Üben.
Manchmal hat es Herrn Professor Born ein bisschen geärgert, weil ich ab und zu ein bisschen zu viel Billard gespielt habe. Und natürlich das Üben, das Disziplin, das muss alles sein. Aber ein freies Leben auch zu haben da draußen, ist wichtig für dich als Person, ist wichtig für dein Spiel. Das hilft die Karriere, also es hindert es nicht.
Subkutan. Kultur wandert gut galt.
Culture that gets under your skin.
Hallo und zurück bei Radio Rabe, genau, der Kultursendung Subkutan. Ich bin auch draußen auf der Straße für euch und habe spontane Antworten gesammelt auf die Frage, in was bist du talentiert?
Ja, sagen wir mal Sport.
Snowboarden. Vielleicht ästhetisch.
Ich bin schon ein bisschen talentiert im Singen.
Im Velobauen.
Malen, also zeichnen, zum Beispiel Köpfe oder Augen und so.
Das ist noch schwierig.
Stell die Jukebox auf laut, werf 50er ein. Das ist einer der tightesten Rapper Münchens am Mai. Ey, mein Prof muss mich stoppen, wenn er wünscht, dass ich bleib. Denn wenn wir Gold gehen, reich ich meine Kündigung ein. Aber bis es soweit ist, bleib ich immatrikuliert. Als ältester Rapper im Land, der immer noch studiert. Hier kommt die geistige Elite, du Trottel. Ein arroganter Akademiker mit Skateboard-Pro-Model. Ich bin so talentiert, es ist egal, was ich mach. Nur ich hab mich halt entschieden für ein anspruchsvolles Fach. Dein Fünfer damals im Mathezeugnis findest du witzig. Doch die Bank kassiert die Zinsen bei dir dreifach und du blickst nicht. Tut mir leid für dich, doch es ist mir egal. Ich bin genial, das hab ich schriftlich vom Staat. Mein IQ ist so hoch, es gehört schon fast verboten. Mit Zahlen, die so groß sind, rechnen sonst nur Astronomen. Und weil keiner mein Niveau hält, muss ich mich auf Puff stellen. Ich kann nicht immer recht haben und alle anderen bloßstellen. Ich bin MC, Physiker und Skater in einem. Ich will kein Echo, ich will Papers im Science. Wie ich das alles unter einen Hut kriege, verrate ich nicht.
No time for small talker, das arrogante Arschgesicht.
Das war Blumentopf mit dem Lied «Zu talentiert».
Schmackhaft, fröhlich, heiß.
Im nächsten und letzten Beitrag haben wir ein Multitalent für euch aufgespürt. Wenn man den Künstler Ragnar Kjartansson googelt, findet sich Folgendes. Ragnar Kjartansson ist der Sohn des Schauspielers, Regisseurs und Theaterautors Kjartan Ragnarsson und der bekannten isländischen Schauspielerin Gudrun Amsundsdottur. Sein Großvater ist der Bildhauer und Keramiker Ragnar Kjartansson. Bei so einem Stammbaum scheint es nicht leicht, sein eigenes Talent unbeschwert zu entfalten. Der Ragnar Kjartansson beweist aber das Gegenteil. Seine Werke berühren mit einem eigenartigen, melancholischen Humor, mit dem er seine eigene Biografie und das Künstler-Dasein inszeniert. Emilia Vasella hat ihn im Migros-Museum in Zürich getroffen. Als erstes beschreibt sie einen kleinen Eindruck von seinem Werk, der Videoinstallation «Satan is real» von 2007.
Es ist ein sonniger Tag in Reykjavik im Park. Der Ragnar steht mit nacktem Oberkörper und Gitarre bis zum Bauchnabel in einem Loch. Und er singt.
Satan is real. He's working for me.
Der Satan ist echt und er arbeitet für mich, begleitet von der Gitarre. Immer und immer wieder, eine ganze Stunde lang. Das hat er so vorgesehen. Unerwartet sind aber die ganzen Kinder, die sich im Verlauf des Videos um den komischen Mann im Loch versammelt, sitzen, tanzen und Glas essen. Beim Ragnar seinen Arbeiten gehen Humor und Tiefgründigkeit oft Hand in Hand. In Zürich schneit es. Es ist kurz vor 6 Uhr am Abend und ich bin im Migros-Museum. Seit dem November zeigt da der Ragnar seine Videoinstallation «The Visitors». Heute Abend hält er mit dem Kulturschaffer Edek Bartz ein Gespräch. Es tummeln sich schon rund um die 100 Besucher durch das Museum, wo ich zum Ragnar geführt werde. Und da sitzt er. Nicht im Loch, sondern im Sitzungszimmer. Drei Teile aus braunem Tweed, Flüge um Federn um den Hals, zurückgehemmte Haar und Bart. Lächelnd steht der Ragnar Kjartansson auf und streckt mir seine Hand entgegen. «Hello, so nice to meet you. How are you?» Er strahlt eine freudige Heiterkeit aus. Die Art Heiterkeit, die man mit Skandinavien assoziiert, die mit stählender Hartnäckigkeit jeder Dunkelheit und Kälte entgegenhalten mag. Der Ragnar ist 1976 in Island geboren. 9 Monate zuvor haben sich seine Eltern auf dem Set vom ersten isländischen Erotic Thriller kennengelernt. Seine Mutter hat im Film eine einsame Hausfrau gespielt und sein Vater, der Klempner, der kommt, geht die Waschmaschine reparieren. Es ist vielleicht kein Zufall, dass der Ragnar ihm seinem Schaffen ähnlich vorgeht. Oft inszeniert er Musik und Text in einer dramatischen Umgebung. Zum Beispiel in seiner Videoinstallation «The End». Da sitzt ein Mann mit Pelzmütze am Konzertflügel in einer weiten Schneelandschaft. Im Hintergrund die gewaltige Bergkette der kanadischen Rockies. Dabei wiederholt sich die Musik immer wieder. Repetition ist ein zentrales Element in der Kunst von Ragnar. Sei es die 200 Porträts von seinem Kollegen, die er über ein halbes Jahr für die Biennale gemalt hat, oder 4 Stunden lang am Stück Franz Schubert spielen.
Like when you repeat things, they kind of grow on you. And like these sentences, they kind of sink into your heart. Also making things become sculptural or like painterly, like the stays. So like a moment becomes totally still, like time doesn't exist when you repeat stuff.
Mit Wiederholung versucht der Ragnar, Zeit zu anhalten, einen Moment auszumeißeln, bis es ein Teil von ihm wird. Oft ist es ein Satz begleitet von Musik, die der Ragnar fast stundenlang wiederholt. Und meistens schwingt eine Melancholie in seiner Musik mit, in seinen Text. Ich habe ihn gefragt, ob er dann lieber traurige oder glückliche Lieder hört.
Yeah, definitely a sad song. They're always better, the sad ones. Wasn't there Elton John song that's like, turn them on, turn them on, turn all those sad songs. It's like, I mean, all kind of good happy songs have a sad twist to them. It's like Abba's Dancing Queen. It's really like a melancholic song.
In seiner aktuellen Videoinstallation The Visitors spielt der Ragnar genau so ein Lied. Wunderschön melancholisch. Wenn man im Migros-Museum den grossen, dunklen Ausstellungsraum betritt, ist man von Leinwand umgeben. Jede Leinwand zeigt einen Musiker oder eine Musikerin in einem anderen Zimmer. In einer alten Bibliothek sitzt der Banjo-Spieler, in der Küche der Schlagzeuger, in der Badwanne der Ragnar mit seiner Gitarre. Die Worte in diesem Stück haben ganz eine besondere Bedeutung für den Ragnar.
So it's all, yeah, it's always about the words. And like in this piece, I use the words from my ex-wife. Because they were like, they had this kind of profound effect on me. And, you know, we were divorcing. And then I was just thinking about all these words she had done in her performances. And how they somehow felt like this was, you know, our end, you know. Like this, like once again, I fall into my feminine ways. And there are stars exploding and there's nothing you can do.
Die Worte «Once again I fall into my feminine ways» hat seine Ex-Frau geschrieben. In der Badwanne sitzend hat der Ragnar die Beziehung und das Ende der Beziehung verarbeitet. Physisch ist im Stück jeder für sich. Aber sie kommen zusammen in der Musik, was machen. Jedes Zimmer ist so individuell wie die Person, die drin sitzt. Und leislich und langsam fängt jeder an zu spielen. Die Cellistin und der Klavierspieler, die Frau am Akkordeon und der Schlagzeuger. Eine wunderbare, Melancholie durchtränkte Melodie füllt den Raum. Und es stimmt, die Zeit steht wirklich still. Besucher lächeln sich an und bleiben stehen, sitzen ablos zu. Man sitzt im Dunkeln umgeben von Musikern und taucht ab an einen Ort, wo Hoffnung und Nostalgie sich küssen. Später habe ich überhört, wie eine junge Frau beim Ragnar sich bedankt hat. Sie war so berührt von The Visitors, dass sie brüllt hätte. Was erhofft er sich denn von den Besuchern?
Yeah, I have no expectation of the audience. It's like, I totally respect people who like the work, people who don't give a damn about the work, and people who dislike it. It's like, but I always love the fact that people come and see it. That's like, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.
Das war der Beitrag von Emilia Vasella. Als nächstes hören wir ein Lied von Sigur Rós. Das ist nämlich eine Band, die künstlerisch ganz viel zu tun hat. Immer wieder bei Werk von Ragnar Kjartansson. Das war es von der heutigen Sendung Subkutan mit Beitrag von der Emilia Vasella, der Theresa Bayer und der Annik Wangler. Verantwortlich für die Sendung war Julia Meyer und Theresa Bayer. Subkutan gibt es wieder in einer Woche zur gleichen Zeit und nur bei Rabe. Ich bin Dira Müller und wünsche euch einen herrlich schönen Mittwoch. Tschüss miteinander.
Subkutan.
Rabe.